Ja, der Titel dieses heutigen Themas soll lauten: Jesus, der Urheber des Heils. Jesus ist nicht einfach nur ein Vermittler des Heils, sondern er bringt das Heil hervor. Er ist der Urheber, der es hervorbringt, schafft. Uns, die wir im Unheil sind, führst uns zum Heil. Und gut ist, wenn wir immer die großen Zusammenhänge Gottes vor Augen haben, denn da haben wir immer wieder auch Orientierung. Gott hat uns auf ihn hin geschaffen. Augustinus hat das so schön gesagt: Du hast uns auf dich hin geschaffen und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir, o oh Gott. Also die Gemeinschaft mit ihm ist das Um und Auf. Das heißt am Reich Gottes Anteil haben, Ebenbild Gottes sein. Das ist eine immens große Würde. Wir sind nicht einfach Zuschauer Gottes, wir sind Teilhaber. Und das alles hat der Mensch, indem er dem Lügner geglaubt hat, verlassen. Und er meinte, er könne selber Ursprung seines Heils hervorbringen. Und gleichsam anstelle Gottes selber wie Gott sein. Und daher ist Gott nicht mehr einer, den ich brauche, sondern er ist eine Konkurrenz. Und genau das ist Lüge. Gott ist nicht ein Konkurrent. Und wie gesagt, der Ungläubige sieht Gott so. Daher weg, erinnere mich nicht an Gott. Er flüchtet von Gott weg. Aber Gott schafft Geborgenheit, Gemeinschaft, Frieden und damit Identität. Und zwar Identität in Gemeinschaft miteinander. Der Mensch, der sich selber definiert und selber zum Mittelpunkt macht, er sieht den anderen als Konkurrenz, die eigentlich immer Gefährdung ist. Und das ist so ungesund. Wir sind einander keine Konkurrenzen, wir sind Teilhaber, Anteil haben und wir teilen, weil wir nicht die Angst haben, dass wir was verlieren, weil es immer eine Gabe ist, gegeben ist. Aber diese große Aussage, wie der Hebräerbrief Kapitel 2, Vers 10 sagt, denn es war dem angemessen, um dessen Willen alles ist und durch den alles ist, da viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihres Heils durch Leiden zu vollenden. Das war so der Plan Gottes. Also um dessen Willen alles ist, nämlich für Jesus Christus, der viele Söhne zur Herrlichkeit führen soll. Jesus, der Urheber des Heiles, er ist es geworden durch Leiden. So ist er vollendet. Und das ist dieser Ratschluss Gottes. Viele sagen dann, warum hat Gott so viel seinem Sohn zugemutet, dass er leiden musste? Das ist doch grausam. Ein Vater wird doch dem Sohn nicht so etwas zumuten. Es geht darum, dass die Ursache des Unheiles überwunden wird und wiederhergestellt wird, möchte ich sagen, eine Quelle, die immer fließt und immer wieder Leben gibt. und nicht tot ist. Und in Gott ist sozusagen dieses Schöpferische, wie wir im 1. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 6 lesen, so gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn. Und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Das Wunderbare ist, Gott ist unser Vater. Es ist Vertrauen. Es ist Beziehung da. Und von Gott kommt alles. Es gibt also nicht mehrere Quellen, nämlich gute und schlechte Quellen, sondern es gibt einen, von dem alles, alles kommt von ihm. Das ist auch wieder, was wir nicht gewohnt sind. Wir sind ja ständig von viel Unheil umgeben und jetzt sprechen wir immer vom Dualismus. Es gibt Licht und Finsternis, es gibt Heil und Unheil. Und die sind einander Konkurrenten. Und einen von den beiden muss ausgelöscht werden, damit das Konkurrenz mit aufhört. Gott hat nie Konkurrenten geschaffen. Auch der Satan, der Engel des Lichtes, der in hoher Stellung war, den hat Gott nicht geschaffen als Konkurrent zu ihm. Gott hat ihn geschaffen, dass dieser eine freie, willentliche Entscheidung des Vertrauens macht zu dem Gott, dem er alles verdankt. Und dieser Lichtengel hat Nein zu seinem Schöpfer gesagt. Damit ist eigentlich das Ende der Beziehung eingeleitet worden. Und das ist dann der Dualismus. Im Dualismus gibt es keine Gemeinschaft. Alles ist von Gott und für ihn. Aber das Zweite, was wir hören, ist, Jesus Christus, er ist der Herr. Das ist interessant. Zu Gott dürfen wir Vater sagen, also vertrauensvoll. Aber Jesus ist Herr, dem wir gehorchen. Durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Also alles ist auch durch den Sohn geschaffen worden. Gott, der Vater, hat es nicht ohne den Sohn, sondern durch den Sohn alles geschaffen. Und wir sind für ihn und für den Vater, aber wir sind durch Jesus wieder, was wir sein dürfen, nämlich Teilhaber an der Gemeinschaft, die Gott bildet, zu der Gott einladet und ist auch wieder für den Menschen auch. Auch der Mensch wird zu dieser Entscheidung von Gott eingeladen, aufgerufen. Diese Entscheidung muss der Mensch fällen. Das musste auch der erste Mensch eines Tages fällen. Eine Entscheidung des Vertrauens, ja oder Ablehnung. Und es ist interessant, alles das, es geht bis zur Familie, wieder Mann und Frau sprechen einander ein Ja-Wort, ein Füreinander. Wieder eine Entscheidung. Und das ist, was von Gott her so gewollt war. Und der Vater hat alles durch Jesus getan. Nicht ohne ihn. Er ist immer Teil. Und da ist er es. Und darum wird Jesus, wie in der Apostelgeschichte Kapitel 5, Vers 31 gesagt, diesen hat Gott zum Fürsten und Retter zu seiner Rechten erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu verkünden. Jesus ist zunächst Mensch geworden. Er wurde in diese Niedrigkeit des Menschen in seiner Sündhaftigkeit hineingestellt, nicht anerkannt, nicht erkannt. Er wurde abgelehnt, ja, getötet, aber er ist der Fürst und der Retter der Menschen. Und so werden wir aufgerufen zu dieser Buße, zur Vergebung der Sünden. Jesus ist Fürst und Retter. Und das heißt aber, dass allein in ihm Vergebung ist, Befreiung ist. Ich möchte das mal deutlich so hervorheben, wie wir alle von Adam abstammen. Es hat ja alles eine Folge. So ist es vorgesehen, dass Jesus nach seiner Auferstehung der letzte und gültige Adam für die Menschheit wird, von dem dann alle abstammen sollen, durch Glauben. Nicht durch Zeugung, sondern durch Glaubenanteil. Und so wird Jesus Stammvater unseres Lebens. Und das ist ewiges Leben. Und damit haben wir wieder unsere eigentliche, ursprüngliche Identität wieder gefunden, von Gott geschaffen. Also so ungeheuer wichtig ist es, dass wir im Glauben Jesus aufnehmen als Herr und Retter und im Vertrauen und Gehorchen. Es ist nicht so, dass ich sage, danke, dass du mir das gegeben hast, tschüss. Nein, jetzt kann unsere Beziehung zu Jesus nur leben, indem er in uns lebt. Oder und anders, wir in ihm. Unsere Existenz ist nicht ohne ihn denkbar und vollziehbar. Und viele haben so eine Frömmigkeit, sie rufen Jesus als den Abwesenden an. Komm mir zu Hilfe. Das ist schon ein Ausdruck des Unglaubens. Wenn du betest, sollst du zu dich erinnern, dass Jesus in dir ist. Er war immer schon da. Und er ist dir nahe und du kannst ihn jederzeit anrufen in deiner Not, weil er da ist. So wie Gott der ist, der da ist, so ist Jesus jetzt der Gott, der da ist für dich, weil er in dir ist. Und wenn du das glaubst, dann glaubst du richtig, dann glaubst du nicht mehr der Lüge, hast du die Wahrheit erkannt und die Wahrheit macht dich frei und du bekommst einen geistlichen Durchblick. Das heißt, du hast wieder Gemeinschaft, wie es immer vorgesehen war. Versteht, im Alten Testament, das Gesetz, da war noch eine Ferne da. Im Hebräerbrief Kapitel 10 lesen wir Vers 1, denn weil das Gesetz nur ein Schatten der zukünftigen Heilsgüter hat, nicht die Gestalt der Dinge selbst, so kann es auch mit dem gleichen alljährlichen Opfern, die man immer wieder darbringt, die Hinzutretenden niemals zur Vollendung bringen. Der Mensch hat damals erkannt, dass ihm was fehlt. Schon ein Abel hat Gott ein Opfer dargebracht, und zwar ein Tieropfer, ein Lamm geopfert. Leben hat er hingegeben, Gott gegeben. Das war ein Schattenbild. Die Wirklichkeit ist, der das Leben in sich hat, hat das Leben gegeben. Es weist hin auf Jesus Christus. Und so lesen wir auch im Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 2, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete, der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Jesus ist also der Anfänger und Vollender des Glaubens zu unserem Heil. Er ist Anfang und zugleich Ende. Und dieser Jesus, der Mensch geworden ist, er hat den geistigen Durchblick. Er sieht die vor ihm liegende Freude, nämlich die Herrlichkeit nach der Auferstehung beim Vater, das messianische Reich. Obwohl er das alles sieht, nimmt er aber Kreuz, das heißt Leid, Verachtung, Unverständnis, Schande auf sich. Aber er hat sie für nichts geachtet. Das heißt, seine Demütigung hat er nicht ständig als Ärgernis vor sich, sondern er hat es für unwichtig erklärt, dass er so gedemütigt wird. Weil er das Große gesehen hat, nämlich das Kommen des Reiches Gottes. Und so hat er dann in der Auferstehung sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt. Das soll uns auch eine Orientierung sein für unsere Situation. Wenn wir in Nöten, in Problemen sind, wir sollen nicht im Blick auf unsere Probleme stehen bleiben, sondern wir sollen hindurchblicken, vertrauend und glauben, Herr, du führst mich zum Heil. Ich vertraue. Was immer es ist, ich vertraue, dass du mich führst. Aber ich traue dir zu, zum Heil führst du mich. Das heißt, wir resignieren nie bei Problemen, weil wir ihm das Vertrauen schenken. Und in diesem Vertrauen gestehen wir nicht, wir können das schaffen, sondern Gott macht es durch uns hindurch, nämlich der Sohn in uns hindurch. Und Jesus hat das schon durchgelebt. Wir brauchen also nicht die Angst haben, ob er es bei uns jetzt auch wieder schafft. Er wird es schaffen, auch in unserem Leben. Er ist der Hindurchkommende. Und das ist der geistliche Zustand, der so wichtig ist. So lesen wir auch im Lukas-Evangelium schon am Anfang des Menschwerdung Jesu, Kapitel 2, Vers 11. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Nämlich der Gesalbte heißt Christus auf Deutsch. Und zwar der Herr. Und er ist Retter. Und die Ironie, das ist der griechische Soter. Und diesen Titel hat ausgerechnet der römische Kaiser sich anlegen wollen. Er hat sich als Retter anrufen lassen. Aber der römische Kaiser war keine Rettung für die Menschen. Aber Jesus ist der Retter. Und erinnert euch in unsere Zeit. Wir waren im Nationalsozialismus und man hat genau das wieder zum Mittelpunkt gemacht. Alle Meinungsverschiedenheiten wurden abgelehnt. Es gibt nur eine Meinung, einen Führer, und er wurde als Retter begrüßt. Heil und der Führer. Das ist genau, was Jesus allein ist. Merkt ihr, was da für Hintergründe sind, was da passiert ist? Und so schauen wir hin auf Jesus, der Urheber unseres Heiles. Im Römer Kapitel 8, Vers 3. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte, in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde. Und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte. Er kam also in das Fleisch der Sünde, obwohl Jesus selber ohne Sünde war, hatte aber die Charakteristik dieses Menschenlebens in Sünde durchleben müssen. Ja, sogar durchleiden müssen. Und das ist jetzt das immens Furchtbare und Schwierige. Er, der in der Gestalt Gottes war, muss das loslassen. Er war Geist und Leben wie der Vater, kommt in Gestalt des Menschen. Ein Mensch ist verletzbar, zerstörbar. Und in dieser Gestalt, das war der Ratschluss Gottes, sendet der Vater den Sohn. Und in ihm ist Heil. So wie Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 12. Denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Es gibt also keinen zweiten Rettungsweg. Es ist in keinem anderen das Heil, in dem wir gerettet werden sollen. Und der Versucher sagt, es gibt auch noch andere Möglichkeiten der Errettung. Das ist die Irreführung. Und so spricht Jesus im Johannesevangelium 14, Vers 6. Jesus spricht zu ihm, nämlich zu Thomas: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus sagt nicht, ich bin ein Weg. Er sagt, ich bin der Weg. Da gibt es keinen zweiten Weg. Er sagt auch nicht, ich bin eine Wahrheit, sondern ich bin die Wahrheit. Und ich bin das Leben. Und es geht darum, nicht, dass wir irgendein Leben haben, sondern dass wir das Leben haben, wie es Gott allein hat. Durch ihn kommen wir zum Vater. Das ist der Weg zum Vater. Wir kennen das in der griechischen Mythologie. Da wollten die Heroen bis zu den Göttern kommen. Haben sich immer wieder bemüht. Ein Herkules und so weiter. Nein, Jesus ist der Weg zum Vater. Und er schafft es für uns. Und das ist jetzt der große Unterschied. In dieser griechischen Mythologie muss der Mensch seine Erlösung schaffen. Er wird nie fertig. Aber diese Botschaft hier ist, es hat einer dich erlöst. Und so sagt der 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 18, denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Gold oder Silber losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel. Wir sind losgekauft worden. Und loskauft, das kennen wir mit Bestechung. Und das heißt, da muss Geld fließen. Gold oder Silber. Da muss bezahlt werden. Jeder muss zahlen. Alles hat seinen Preis. Wir sind aber nicht mit Gold und Silber losgekauft, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus. Merkt ihr da wieder? Mit seinem Blut sind wir losgekauft. Als eines makellosen, unbefleckten Lammes. Er ist das Lamm Gottes, wie Johannes der Täufer sagt, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Und so sind wir losgekauft. Auch da wieder, wie dieser Loskauf geschieht, das hat Gott geordnet. Nicht wir bestimmen es. Und 1. Petrus Kapitel 2, Vers 22 setzt fort, er hat keine Sünde getan und ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet, nämlich den Vater. Genau das ist der Vorgang, den wir in unseren Situationen immer wieder vollziehen sollen. Wenn uns Unrecht geschieht, wenn wir eben gedemütigt werden, übergeben wir dem, der gerecht richtet. Und dann werden wir immer Frieden haben. Da werden wir nicht hadern über das Unrecht, das uns widerfährt. Wenn uns Unrecht widerfährt und wir in diesem Vertrauen, wie Jesus es macht, bleiben, sind wir nicht Beute des Unrechts. Wir sind unter der Hand Gottes und sind bewahrt. Und so hat Jesus überwunden, gesiegt. Und so sagt der Hebräerbrief, Kapitel 7, Vers 26, denn ein solcher hoher Priester tut uns Not, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sünden abgesondert und höher als die Himmel ist. Jesus ist der hohe Priester und der keinen zweiten hohen Priester, der ihm gleich sein könnte, gibt. Er ist heilig, unschuldig, unbefleckt und ohne Sünde. Und er ist auch höher als die Himmel. Das sollen wir bei all der Menschwerdung Jesu mit seiner Erniedrigung mitwissen. Das ist Jesus. Und in Kapitel 10 vom Hebräerbrief 10 lesen wir dann weiter, aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung seines Leibes, des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für alle Mal. Aufgrund seines Willens, er hat Ja gesagt zu diesem Vorgang, sind wir geheiligt durch seine Opferung. Und zwar ein für alle Mal. Schaut, und der Teufel sagt, na, die Erlösung hat noch nicht ausgereicht. Da muss noch was dazu. Du brauchst noch was. Du musst noch was ergänzen. Genau das ist die Lüge. Jesus hat uns erlöst ein für alle Mal. Und zwar, wir haben Anteil. Wir sind Teilhaber. Und es ist wieder ganz wichtig, auch wenn wir diese Erlösung jetzt so nicht erleben, wir sollen uns jetzt da nicht irritieren lassen, weil der Teufel sagt, naja, geht es dir wirklich besser? Hast du Hilfe, hast du keine? Gott hilft dir ja gar nicht. Das ist, was der Teufel da macht. Nein, Jesus ist in das Leiden hineingegangen, er ist in den Tod hineingegangen, aber in dem Wissen, dass er Überwinder ist, dass er auferstehen wird, dass der Vater ihn auferwecken wird. Jesus hat am Kreuz in seinem hohen Leid zu Gott, mein Vater, gesagt. Das Vertrauen war da. Und das sollen wir in unserer Situation bewahren. Das heißt eigentlich der überwindende Glaube, dass wir in unseren Nöten im Vertrauen Jesus in mir, er hat ein für allemal Erlösung vollbracht und das ist jetzt meine Wirklichkeit, die Wahrheit in mir. Wir lassen uns nicht als Unerlöste vom Teufel definieren. So wie auch Römerbrief, Kapitel 7, Vers 4. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, damit ihr einem anderen zu eigen seid, nämlich dem, der aus den Toten auferweckt worden ist, damit ihr Gott Frucht bringt. Wir gehören jetzt Jesus Christus zu eigen, der uns eben von den Toten auferweckt, der auferweckt wird und jetzt, damit wir Gott Frucht bringen. Und da haben wir auch wieder eine ganz wichtige Einstellung. Viele meinen, ja, ich bin gläubig geworden, ich vertraue, ich bin wiedergeboren und jetzt muss ich Frucht bringen. Und das ist falsch. Schauen wir genau hin an einen Weinstock, die Reben. Was ist alles notwendig, dass eine Rebe wächst? Da sind die Wurzeln des Weinstocks notwendig, da ist der Hauptstock notwendig, da sind die Zweige notwendig. Und da muss immer wieder von den Wurzeln was aufgenommen werden, bis zu diesen Blüten, die dann zu Reben werden und dass sie ausreifen. Also nicht die Zweige bringen die Reben hervor, sondern der gesamte Weinstock bringt die Rebe hervor. Und viele haben die falsche Vorstellung, der Christ muss jetzt die Frucht hervorbringen. Nein, Jesus Christus bringt in dir die Frucht hervor, weil du mit ihm verbunden bist. Und du gibst ihm die Ehre und rühmst du nicht, dass du es bringst. Das ist der große Unterschied. Das Priestertum Jesu. So lesen wir das auch im Galater Kapitel 3, Vers 24. So ist also das Gesetz unser Lehrmeister, nämlich ein Erzieher gleichsam, geworden auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Also versteht, unsere Rechtfertigung geschieht nicht durch unsere Werke, sondern durch unseren Glauben. Das ist jetzt dieses Leben aus dem Glauben. Und so wollen wir hinschauen auf diesen Jesus Christus, wie der Hebräerbrief Kapitel 9 redet, Vers 22. Fast alles wird nämlich nach dem Gesetz mit Blut gereinigt und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Also es geschieht nicht billig, die Erlösung. Und so ist es deutlich im Kapitel 9, Hebräer, Vers 11. Als aber der Christus kam als hoher Priester der zukünftigen Heilsgüter, also sie waren noch nicht da, ist ja durch das äußere, vollkommene Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist. Also Jesus ist nicht in den in Jerusalem erbauten Tempel ins Heiligtum gegangen, sondern in nicht von Menschen geschaffenen Schöpfung. Und nicht mit Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. In dieses nicht von Menschen errichtete Heiligtum, das Mose schon sehen durfte am Sinai, damit ein Abbild nämlich auf Erden gemacht werde. Und Jesus ist da nur einmal hineingegangen. Er muss nicht wiederholt sich hinbegeben und sein Blut vergießen. Und dann hat er sich gesetzt zur Rechten Gottes. Das heißt, er hat aufgehört, als Hohepriester tätig zu sein. Das ist ganz wichtig, dass wir das alles so durchschauen und erkennen. Das ist diese große Erlösung. Und 1. Thessalonicher Kapitel 1, Vers 10, und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, nämlich den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. So erwarten wir jetzt Jesus, der wieder offenbar wird. Und schaut, und das ist ja auch, die liberale Theologie will das einmal verwischen. Es gibt keine wirkliche Offenbarung Jesu wieder. Das war einmal. Nein, er wird offenbar. Und das, was mir so wichtig ist, weil das, möchte ich sagen, durchwegs in allen Kirchen verschwiegen wird. Er wird das messianische Reich aufrichten. Auf Erden. Und zwar als der auferstandene Hohepriester. Und das sollen wir glauben, daran denken. Wir erwarten, wenn wir im Vater unser, dein Reich komme, beten wir um das messianische Reich. Und so sehen wir jetzt auch im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 13, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt. Wir haben also gehört, dass Jesus als Hohepriester in das himmlische Heiligtum eingegangen ist, sein Blut dort vergossen hat, als auferstandener Christus. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit Heiligen Geist, der Verheißung, dass das Unterpfand unseres Erbes ist bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Jetzt ist schon eine Versiegelung da und jetzt wird dieses Eigentum Gottes in uns, also Gottes Ratschluss ist von Anfang an Rettung für uns. Und zwar für diese Heiligung im Geist, im Glauben an die Wahrheit des Evangeliums. Das ist jetzt das Um und Auf. Wir glauben dem Evangelium. Petrus sagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Du allein hast Worte ewigen Lebens. Wozu er euch berufen hat, durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. So erlangen wir es. Dann wissen wir es. Es kommt. Und das kann niemand verhindern, niemand aufhalten. Die Errettung wird offenbar. Schaut, und das ist jetzt die Frage. Verstehe ich mich als einer, in dem die Errettung durch Jesus Christus schon versiegelt, garantiert da ist? Es ist nur nicht offenbar, aber du hast bereits das Geheimwissen davon schon. Und niemand hat den Einblick darin, aber du weißt davon, dein Erlöser lebt. im Hebräer Kapitel 5, Vers 9, nachdem er zur Vollendung gelangt ist, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden, von Gott genannt, hoher Priester nach der Weise des Melchisedek. Jesus ist der Urheber unseres Heiles, aber denen, die ihm gehorchen. Also mein Glaube ist ein Ausdruck des Gehorsams. Ich traue Jesus das zu. Und so haben wir Anteil am Besitz des Heiles, wie 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 9. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heiles durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, als wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Also wir sollen im Besitz des Heiles mit ihm leben. Und zwar, ob wir jetzt leben oder sterben, ob wir schlafen oder wachen. Wir leben mit in diesem Besitz des Heiles in Christus. Das ist auch wieder, so soll unsere Lebensverfasstheit sein. Wer immer ich bin, ob ich jetzt schlafen gehe oder wach bin, in Christus in mir, im Besitz des Heiles. Und lasst euch das nicht wieder in Frage stellen. Und das ist jetzt dieses ewige Leben in uns, das ist schon Wirklichkeit. Geheimnisvoll verborgen, so wie Jesus in seiner Menschwerdung lebt und Jesus weiß, er ist vom Vater ausgegangen, er kehrt dort zurück, er wird den Auftrag ausführen. Die Wahrheit ist da, es ist ja nicht von uns abhängig, auch nicht abhängig von meinem Glauben abhängig, die ist da. Aber ich habe jetzt die Chance, an dieser Wahrheit teilzuhaben, indem ich dem Glauben schenke, wo ich nichts beitragen kann. Und das ist, möchte ich sagen, das immense Vorteil. Wir werden nicht überfordert dabei. Weil wir vertrauen nicht uns, sondern Gott vertrauen wir. Und so in Hebräer Kapitel 9, Vers 28, so wird der Christus, nachdem er sich ein für alle Mal dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten, nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. Wir erwarten Jesu Wiederkommen nicht zur Erlösung, sondern zum Heil. Versteht? Viele haben so den Eindruck, jetzt, dann kommt die Erlösung. Das ist falsch. Die Erlösung ist im Glauben in uns. Wir erwarten Jesus zum Heil. Und daher haben diese Wiederkunft Jesu wir nicht als Angst vor dem Gericht Gottes, sondern uns erwartet das Heil, das offenbar wird, das verborgen schon in uns ist. Wir haben uns schon richten lassen bei der Bekehrung. Und wir lassen uns jeden Tag richten und korrigieren und bekennen unsere Schuld. Aber wir werden nicht überrascht vom Gericht Gottes. Wir erwarten das Heil. Und so wollen wir jetzt abschließend das anschauen, wo wir wissen, dass wir in Jesus die Erlösung haben, den Rechtum durch seine Gnade. Im Kolosserbrief Kapitel 2, Vers 9. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Schaut, das ist alles Gegenwartsform. In Jesus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Das sollten die Jünger auch zur Zeit Jesu schon dran glauben. Sagt Thomas, weißt du nicht, dass der Vater in mir ist? Du sagst, zeig uns den Vater, der Vater ist in mir. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. Nicht Zukunft, es ist Gegenwart, Vergangenheit, schon da. Wir sind zur Fülle gebracht in ihm. Schaut, und das ist der Glaube, dass ich das glaube, ich bin jetzt zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Gewalt ist und Herrschaft ist. In ihm seid auch ihr beschnitten mit der Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes, der Sünde, in der Beschneidung des Christus. Also bei der Bekehrung ist auch wieder so, wir haben unser Ego, unser Ich abgelegt. Wir sind eigentlich für unser Ego gestorben, weil wir nicht mehr für uns leben, sondern für ihn leben, nicht für unser Ich leben wir. In ihm seid ihr begraben, seid in der Taufe. Die Taufe drückt aus, hineingetaucht werden, absterben und in ihm auferstehen. In ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes. Es geschieht im Glauben die Auferstehung. Er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen, den unbeschnittenen Zustand des Fleisches, mit ihm lebendig gemacht. Ist auch wieder Vergangenheitsform. Er hat das gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Ich habe Vergebung erfahren. Er hat die gegen uns geschriebene Schuldschrift ausgelöscht und die Satzungen entgegenstanden und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellt er sie öffentlich an den Pranger und triumphiert über ihn. Und seitdem, weil er bezahlt hat, ist also unsere Schuld nicht mehr anwesend. Der Teufel sagt, sie ist noch anwesend. Sie ist bezahlt. Und so abschließend in Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 1. Denn wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, das ist nämlich eine Auferweckung, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Schaut, und genau so hat ein Stephanus im Angesicht seines Todes geschaut. Ich sehe den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Er hat sich erhoben, er ist nicht sitzen geblieben, weil er mir beisteht. Und das ist unser Retter und Erlöser. Amen.